90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
90 plus on air Matchday. Wir sind wieder zurück hier auf meinsportradio.de mit unserem wöchentlichen Blick voraus auf das Fußballwochenende in Europa. Und wir haben auch heute wieder alle 5 großen Ligen mit am Start, die wir jeweils mit einer Frage bedenken werden. Und wir werden natürlich auch wieder 3 gewagte Prognosen an das Fußballwochenende hören. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus als Moderator und unsere 3 Experten von 90 plus, Marius Merck, Manuel Behlert und Chris McCarthy. Hallo ihr 3.
Servus.
Hi.
Manu, fangen wir gleich mit deiner ersten Frage an. Die bezieht sich auf das Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern an diesem Wochenende. Die Stuttgarter ja relativ heimstark, aber zuletzt in der Liga mit 3 Niederlagen in Folge. Die Bayern 3 Siege in Folge nach der Auswärtsniederlage in Gladbach wieder auf dem Weg. Allerdings jetzt gegen Köln am gestrigen Mittwoch jetzt nicht besonders doll sich geschlagen. Ein Pflichtsieg, der relativ knapp war. Von daher deine Frage ans Wochenende: Gelingt dem heimstarken VfB eine Überraschung gegen den FC Bayern? Wie begründest du oder wie beantwortest du diese Frage?
Also zunächst mal würde ich sagen, dass bei beiden Mannschaften in dieser Saison relativ deutlich ist, dass eine große Heim- und Auswärtsdiskrepanz besteht. Bei den Bayern sind die Resultate auswärts ja noch in Ordnung, aber sie sind zu Hause doch deutlich stärker, spielen besseren Fußball, spielen strukturierter, wenn man jetzt mal das gruselige Spiel gestern Abend gegen Köln außen vor lässt. Bei Stuttgart ist es noch dramatischer, weil sie sich ja im Abstiegskampf befinden, im Moment auf Platz 14 stehen mit 17 Punkten. 16 davon haben sie zu Hause geholt. Man muss schon sagen, dass Stuttgart zu Hause wirklich gut spielt, spielen relativ diszipliniert, sind mit sehr vielen Verteidigern, also meistens eine Fünferkette und davor noch mit Askasibar und Gentner 2 defensive Spieler. Was eigentlich ein bisschen überrascht, weil im Prinzip hat Stuttgart relativ viele Offensivkräfte zur Verfügung. Akolo, Donis, Terodde, Ginzek, Asano, Özcan, um nur einige zu nennen. Ich weiß nicht, ob Hannes Wolf das vielleicht im Laufe der Saison nochmal überdenkt, wenn im Winter tatsächlich nochmal ein neuer Stürmer oder Offensivspieler kommt. Aber ich denke, um auf die Frage einzugehen, dass Stuttgart in der aktuellen Form keine Überraschung gegen Bayern gelingen kann, obwohl die Bayern jetzt schwach gespielt haben, gegen Köln und vorher auch gegen Frankfurt nicht gut gespielt haben. Denn im Hinterkopf der Bayern war das große Spiel gegen BVB im Pokal und Köln war so die letzte Möglichkeit, nochmal Spieler und Kräfte zu schonen. Das hat man auch ganz deutlich gesehen, dass da einfach auch im Kopf Bayern nicht schnell genug war und jetzt am Wochenende zum letzten Spieltag in der Bundesliga in diesem Kalenderjahr denke ich, dass die Bayern eine ordentliche Tagesform haben und dann auch schon sich nochmal ein paar Punkte für den BVB holen wollen, die sie im Kopf schon abhaken können, dass der Rhythmus wieder generiert wird und dass Bayern einfach voll fokussiert zum Pokalspiel fahren kann.
Marius, wie hast du es gesehen? Bayern gegen Köln und Frankfurt, so ein bisschen Dienst nach Vorschrift, um bloß nicht zu viele Körner zu verpulvern, oder ist da trotzdem auch jetzt ja vielleicht der Kräfteverschleiß insgesamt nach dieser Saison ein bisschen sehr groß?
Ja, gestern war das so ein typisches Spiel von einer englischen Woche, wie es halt meistens dann ist unter der Woche. Es ist kalt in der Jahreszeit, spät abends. Man ist nicht wirklich so motiviert. Das hat man gestern bei Bayern deutlich gesehen. Dazu haben die Kölner mit ihrer ungewöhnlichen Taktik auch der Personalnot natürlich geschuldet. Das Spiel auch sehr, 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 sehr schwer gemacht. Es war ein sehr fades Spiel zum Angucken, auch wenn die Bayern die meiste Zeit den Ball um den Strafraum von den Kölnern bewegt haben, die ab und an über den Notstürmer Klünter ein wenig gekontert haben, aber generell sollte man, glaube ich, die Leistung gestern nicht so hoch bewerten. Es war auch ein sehr unangenehmes Spiel und die Kölner hatten auch nicht viel zu verlieren, das darf man auch nicht vergessen. Und dementsprechend können die Bayern, sollen einfach froh sein, dass sie die 3 Punkte mitgenommen haben, haben die Pflichtaufgabe erledigt, aber in die Leistung sollte nicht, meiner Meinung nach, nicht zu viel hineininterpretiert werden.
Chris, was erwartest du für ein Spiel? Stuttgart igelt sich ein und Bayern muss wieder quasi das Handballspiel aufziehen, wieder immer um den Kreis rum?
Genau das erwarte ich, ja. Und deswegen kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass der VfB die Bayern etwas ärgern kann. Ob Stuttgart jetzt die ganz große Sensation schafft und gewinnt, wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein enges Resultat geben könnte, dass es vielleicht einen Unentschieden geben könnte, weil Stuttgart ist nicht nur heimstark, sondern hat auch die beste Heimdefensive der Bundesliga zusammen mit den Bayern, gerade mal 4 Tore kassiert. Und bei den Bayern waren in den letzten 2 Spielen ja etwas mau die Torausbeute. Also ich denke schon, dass sich die Bayern wahrscheinlich durchsetzen werden, aber der VfB kann sie auf jeden Fall etwas ärgern.
Stuttgart hat ja in dieser Saison zu Hause auch schon Borussia Dortmund geschlagen. Manuel, ist Dortmund in der Form, in der sie in der Zeit gewesen sind, als sie gegen Stuttgart gespielt haben? Wir wollen jetzt noch nicht von der großen Trendwende in Dortmund sprechen, aber als sie da eben auch wirklich mitten in der Krise gesteckt haben, ist das ein ernstzunehmender Gegner, den man mit Bayern vielleicht auch vergleichen kann? Oder du hast ja schon gesagt, Bayern bist für dich der klare Favorit.
Ja, ich denke nicht, dass man den BVB in dieser Zeit mit Bayern vergleichen kann, denn Dortmund hatte dort einige Defensivprobleme, hat den Stuttgartern das 1-0 quasi aufgelegt. Stuttgart wusste da auch ganz genau, dass sie Nadelstiche setzen können, weil Dortmund defensiv verwundbar ist und der FC Bayern, wenn der Moment was ist, dann ist er defensiv eben nicht verwundbar, auch wenn es für Köln und Frankfurt ein paar ganz gute Kontergelegenheiten gab, aber Tom Starke musste in den beiden Spielen, glaube ich, 5 Bälle halten, 4 davon flogen strack auf ihn. Also ich denke, im Moment ist der Faktor, dass man wenig zulässt, so ziemlich das Wichtigste, weil eben in der Offensive es im Moment so ein paar Probleme gibt, wenn der Coman hat eine Blessur, dann ist Ribéry gerade erst von der Verletzung zurück und ist überhaupt noch nicht auf einem soliden Niveau. Müller muss sich noch steigern. Lewandowski hat es dann manchmal relativ schwer. Dann spielen Stunden Tolisso auf den Außen rum. Die Flanken gestern gegen Köln waren erschreckend. Also sowas Schlechtes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. So viele Flanken, die einfach stumpf in die Mitte geknallt wurden, irgendwie in der Hoffnung, dass da irgendwas passiert. Ganz bezeichnend, dass das Tor auch nach einem hohen Ball aus der Mitte dann gefallen ist. Es ist einfach ein bisschen zäh im Moment und ich denke, dass das jetzt gegen Stuttgart das ähnlich sein wird, aber dass Bayern sich aufgrund der guten Defensive, wo Stuttgart einfach wenig Chancen hat, da jetzt durchzukommen, dass Bayern sich deswegen durchsetzen wird.
Ulreich wahrscheinlich wieder zurück an alter Wirkungsstätte. Könnte er sein Comeback geben nach dieser kurzzeitigen Verletzungsauszeit? Manuel, natürlich auch wichtig jetzt vor dem BVB-Spiel, dass dann Ulreich wieder ja auch ein bisschen Spielpraxis hat, bevor es dann im Pokal zur Sache geht.
Absolut, er braucht seinen Rhythmus jetzt. Vorher hat man gesehen, wenn er Spielpraxis hat, wie gut er dann ist, hat man beispielsweise gegen Paris gesehen. Jetzt wegen den 2 Spielen, die er angeschlagen gefehlt hat, da geht ihm der Rhythmus nicht verloren, aber jetzt braucht er trotzdem dieses eine Spiel vor Dortmund, weil da wird er auf jeden Fall was zu tun bekommen, auch wenn ich den BVB noch nicht als besonders stark ansehe. Aber auch, wir haben ja in der Krise schon gegen den BVB gespielt und dort gewonnen, aber da musste Ulreich auch ein paar Mal zupacken. Also das wird im Pokalspiel ganz genauso sein.
Marius, für Stuttgart allerdings dieses Spiel gegen Bayern natürlich auch ein relativ wichtiges Spiel, eigentlich um Punkte zu machen, auch wenn es wahrscheinlich unmöglich ist. Aber die stehen ja mit 17 Punkten da unten im Tabellenkeller jetzt auch nur 2 Punkte über dem 16. Platz, also 2 Punkte über dem Relegationsplatz. Das ist dann auch noch sehr eng. Da können sie auch am nächsten Spieltag relativ schnell da unten reinrutschen.
Das sind generell in den letzten Wochen ganz gut abgerutscht, haben eigentlich einen sehr guten Saisonstart für einen Aufsteiger hingelegt, hatten noch im Herbst und auch im November noch ein ganz gutes Polster zu der Abstiegsregion. Das hat sich jetzt in den letzten 3-4 Spielen ein wenig geändert. Da konnte man keine Punkte mehr sammeln, vor allem halt die Ausfälle in der Offensive. Donis, der jetzt gerade wieder zurück war, hat sich jetzt erneut gegen Hoffenheim verletzt, ebenso Akolo. Das ist schon symptomatisch, dass heute im Kicker gemeldet wurde, dass man anscheinend Interesse an Cenk Tosun von Beşiktaş Istanbul hat, was natürlich ein sehr ambitioniertes Transferunterfangen wäre. Aber die Stuttgarter scheinen zumindest zu erkennen, dass in der Offensive der Schuh drückt. Und ich denke, wenn sie zumindest schaffen, zum Beginn des neuen Jahres ihre Offensivprobleme in den Griff zu kriegen, dann können sich da unten auch wieder befreien. Aber zumindest ist man jetzt schon wieder ganz gut reingerutscht.
Also Michael Reschke da gefordert, in Sachen Transfers ein bisschen was zu machen. Chris, wie geht's aus am Wochenende?
Wie gesagt, ich denke, es wird sehr knapp. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass es ein Unentschieden geben könnte, aber letztendlich wird, glaube ich, der FC Bayern sich knapp durchsetzen. Also so 2-1 für die Bayern.
Manu?
Kurz und knapp 0-2.
Und Marius?
Ja, ich sehe das ähnlich wie Manu. Ich glaube nicht, dass die Stuttgarter offensiv in der Lage sein werden, die Bayern überhaupt wirklich zu gefährden. Deswegen denke ich auch, dass die Bayern das Spiel 0-2 oder 0-3 sogar gewinnen werden.
Also einhellige Meinung bei unseren Experten in Sachen Bayern-Sieg am Wochenende, der Stuttgarter VfB wohl dann ohne Chance. Wir werden es erleben, werden es sehen können, Samstag 15:30 Anpfiff in der Bundesliga. Und bei uns hier bei 90 Plus on Air Matchday geht es gleich weiter mit dem Blick in die Premier League zum Duell Manchester City gegen Tottenham. Hier gleich bei uns auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
90 Plus und Air Matchday auf meinsportradio.de mit den Kollegen Marius Merck, Manuel Behlert und Chris McCarthy von 90 Plus bei uns hier zu Gast. Und wir blicken zur zweiten Frage an das Wochenende und wir blicken auf die Premier League. Manchester City gegen Tottenham, der immer noch ungeschlagene Tabellenführer in der Premier League, Manchester City mit 11 Punkten Vorsprung nach dem Sieg im Derby gegen Manchester United, ist am Wochenende wieder gefordert, tritt zu Hause gegen Tottenham an. Und unser Kollege Chris McCarthy von 90 Plus, der verkündet ja Woche für Woche immer wieder, jetzt sind sie fällig, jetzt sind sie fällig, jetzt verliert City. Bisher hat's nicht geklappt. Chris, deshalb deine Frage ans Wochenende. Kann Tottenham Man City stoppen?
Dieses Mal nicht. Also ich mache jetzt keine umgekehrte Psychologie, aber ich hatte ja letzte Woche mehrmals angesprochen, dass Manchester United eigentlich der perfekte Gegner ist, um Manchester City zu stoppen, wegen der defensiven Grundausrichtung, wegen dem Konterspiel. Das sind nämlich genau die Eigenschaften, mit denen sich Manchester City in den knappen Siegen zuvor gegen West Ham, Southampton und Brighton sehr schwer getan hat. Und da habe ich vermutet, dass etwas mehr Qualität in diesen Aktionen den Unterschied machen könnte. Ging nach hinten los, United agierte sehr ängstlich gegen City und Pep Guardiola war auch taktisch hervorragend darauf vorbereitet, unterband die Konterversuche der Red Devils schon im Keim. Und jetzt kommt Tottenham. An sich ist Tottenham genauso wie Man United, vielleicht noch mit Chelsea zusammen, gehören diese drei Teams zu den Mannschaften, die Manchester City am ehesten gefährlich werden können von ihrer Spielausrichtung und Spielphilosophie her. Allerdings, Tottenham ist momentan auch nicht in der besten Verfassung. Die zwei Siege zuletzt gegen Brighton und Stoke, die täuschen da etwas. Stoke ist in einer desolaten Verfassung momentan, Brighton bekanntlich auch auf einem extrem absteigenden Ast. Davor war das eher ja nicht gerade überzeugend von Tottenham, wirkten sehr müde, ausgelaugt. Also man merkt da schon, dass Tottenham sich mit einem etwas dünneren Kader im Vergleich zu den anderen Top-Teams etwas schwer tut. Deswegen, um es kurz zu sagen, ich glaube nicht, dass Tottenham in der derzeitigen Verfassung Manchester City wirklich gefährlich werden kann und gehe davon aus, dass Manchester City auch den 16. Sieg in Folge einfahren kann.
Manuel, zumal die Spurs ja auswärts gegen gerade die Top 6 sich immer sehr, sehr schwer getan haben, jetzt in den letzten Wochen da nicht unbedingt viel mitgenommen haben.
Ja, ich sehe das ähnlich. Ich finde die Form von Tottenham trotz der beiden Siege jetzt nicht unglaublich beeindruckend. Wie schon gesagt, der Kader ist dünn, jetzt fällt Alderweireld lange aus. Gestern das Spiel gegen Brighton, durch Tore von Aurier und Son zwar gewonnen, aber ich denke, für Tottenham geht es im Kampf um die Champions League Plätze dann eher um die Spiele gegen Burnley, Southampton und Swansea, die jetzt anstehen. Das City-Spiel ist, ja, kann man auch schon sagen, ein Bonusspiel für Tottenham. Sie werden defensiv agieren und hoffen, dass City vielleicht keinen guten Tag hat. Kann immer passieren bei einer Top-Mannschaft, dass mal die Chancenverwertung nicht passt, dass die Tagesform vielleicht nicht ganz ideal ist. Das sind so die einzigen Dinge, auf die Tottenham so hoffen kann. Natürlich hat man durch die zwei Siege ein bisschen Stabilität mitgenommen und ist auch in einer etwas besseren Form, als das noch vor zwei Wochen der Fall war. Aber ich denke, dass die hohe Belastung jetzt gerade dafür sorgt, dass Tottenham ein paar Probleme hat. Da muss man jetzt durch und es wird im Winter wahrscheinlich nicht viel besser. Da muss Pochettino jetzt auch mal dafür sorgen, dass der ein oder andere Spieler mal geschont wird. Nächste Woche steht unter der Woche League Cup an, da ist Tottenham glücklicherweise, also für sie glücklicherweise schon draußen. Da hat man mal eine Woche zum Durchschnaufen zwischen dem Spiel gegen City und dem dann gegen Burnley. Ich denke, dass City das auch gewinnen wird. Wie gesagt, da müsste schon ganz, ganz viel zusammenkommen.
Marius, Pep Guardiola hat er sich jetzt auf José Mourinhos Manchester United am letzten Wochenende hervorragend eingestellt hat. Eigentlich stellt er sich ja immer auf alles hervorragend ein, findet eigentlich immer Antworten. Nur manchmal hat es eben in den Spielen gegen die ganz Großen doch Probleme gegeben, wenn wir uns da an die Zeiten von Bayern München mit Pep Guardiola erinnern, wo es ja gegen Real Madrid dann nicht geklappt hat, wo man sich da ja auch immer gefragt hat, hat er sich da vercoacht? Wann wird sich Pep Guardiola denn jetzt mal wieder vercoachen oder kommt das gar nicht mehr vor?
Ich denke, es wird schon irgendwann nochmal vorkommen, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt gegen Tottenham am Wochenende. Also wie schon angesprochen wurde, gerade auswärts hat sich Tottenham in letzter Zeit so schwach präsentiert. Selbst wenn sich Pep vercoachen solle, glaube ich allein, das ist die Form von seiner Mannschaft. Und die Automatismen, die in diesem Jahr viel besser greifen als im ersten Jahr, die werden das auffangen, falls er mal wirklich sich zu einer nicht optimalen taktischen Ausrichtung entscheiden wird. Also ich glaube nicht, dass Tottenham momentan in der Lage ist, am Wochenende auch nur irgendwas bei City zu holen, die ihren Rekord weiter ausbauen wollen. Momentan wahrscheinlich in der Form, wie sie sich seit Saisonbeginn präsentieren, möglicherweise fast die beste Premier League-Mannschaft aller Zeiten. Zumindest was sie jetzt bis zur Winterpause spielen. Winterpause gibt es ja nicht in England. Also ich sehe momentan wirklich keine Mannschaft, die City wirklich schlagen kann. Die aufgezählten von Chris, da muss auch die Form bei den Mannschaften, die Tagesform, alles mitspielen. Ich denke, United hat am Wochenende extrem darunter gelitten, dass Paul Pogba gefehlt hat, weil das Spiel hinten raus überhaupt nicht geklappt hat. Wenn man City schlagen kann, dann über Konter. Aber ich sehe momentan nicht bei Tottenham, dass das von der Form überhaupt her möglich wäre.
15 Siege in Folge hat Manchester City gefeiert. Das ist Rekord in der englischen Premier League. Chris, wie lange wird der Rekord noch Bestand haben?
Ja, gute Frage. Das muss man mal abwarten. Da könnte durchaus irgendwann ein Spiel reinrutschen, wo man gar nicht auf der Rechnung hat. Dazu ist die Premier League einfach auch zu stark. Dazu sind die Spiele selbst bei den kleinen Gegnern eine zu große Herausforderung und zu unangenehm. Deswegen, also ich glaube nicht, dass sie jetzt die Invincibles von Arsenal knacken können. Ich denke schon, dass sie auf dem Weg Punkte lassen werden. Wann ist natürlich die große Frage, aber sind wir mal gespannt. Aber wie gesagt, ich denke, insgesamt wird City irgendwann schon noch eine Niederlage einfahren müssen.
Also sind wir gespannt, wann es passiert. Am Wochenende, da waren sich unsere Experten ja einig, wird es noch nicht passieren. Manuel, wie geht es denn ergebnistechnisch dann aus?
Ich würde sagen, dass Manchester City das zu Hause 2-1, 3-1 gewinnt. Ich traue Tottenham schon ein Tor zu mit ihrer Offensive. Irgendein Konter. Das City hat ja durchaus auch gezeigt in der Vergangenheit, dass sie hier und da mal anfällig sind bei Kontern. Aber 3-1 halte ich durchaus für möglich.
Marius, was glaubst du?
Ja, ich schließe mich Manu da weitestgehend an. Vielleicht kann Tottenham einen Konter setzen, einmal die Defensive so richtig gefährden, aber ich glaube nicht, dass Tottenham in dem Spiel überhaupt ein Tor schießen wird. Ich denke, City gewinnt das relativ souverän mit 2 oder 3-0.
Und Chris, du bist auch noch gefragt, natürlich.
Ja, ich tendiere auch eher zum 2-1 oder 3-1. Ich glaube, dass Tottenham schon einen Konter setzen kann. City hat es ja auch mal gerne spannend gemacht zuletzt. Also ich sag mal 2-1.
Also, wir sind gespannt. Am Wochenende geht's los. 18:30 am Samstag. Die Kollegen von DAZN werden es übertragen. Manchester City gegen Tottenham. Also der Knaller in der Premier League an diesem Wochenende. Und von der Premier League springen wir rüber in die Serie A. Gleich hier bei uns bei 90plus on Air. Matchday auf meinsportradio.de. Roma gegen Cagliari. Unser nächstes Spiel Samstag 20:45 wird das Ganze angepfiffen. Und ich verweise euch, bevor wir darüber diskutieren, noch auf den Freitag. Da gibt's nämlich Live-Sport bei uns hier auf meinsportradio.de. Da geht's ab 20 Uhr mit Schachboxen in Berlin wieder rund. Intellectual Fight Club Nummer 9 hier bei uns auf meinsportradio.de. Und gleich bei Matchday geht's um Roma gegen Cagliari.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Höveles und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
90 plus on Air Matchday auf meinsportradio.de. Wir gucken in die Serie A, stellen die dritte unserer fünf Fragen an das Fußballwochenende. Roma gegen Cagliari ist das Duell, über das wir sprechen. Und Marius, deine Frage, die du formuliert hast an dieses Duell, 0-0 gegen Chievo und doch keinen Boden verloren, hält die Roma vor dem Topspiel gegen Juventus, das einen Tag vor Weihnachten ausgetragen wird, den Anschluss an die Spitze? Es ist ja unheimlich eng in Italien.
Normalerweise kann man davon ausgehen, die Roma momentan mit drei Punkten Rückstand auf Juventus, die auf dem dritten Platz liegen, aber auch ein Spiel mehr bestritten haben, also mit einem Sieg könnte man da wieder auch gleichziehen. Zumindest hat sich da AS Rom in den vergangenen Wochen gerade gegen kleinere Mannschaften wenig schwer getan. Zuletzt gab es zwei Remis in den letzten drei Spielen, davon auch ein relativ enttäuschendes 0-0 gegen Chievo. Und der jetzige Gegner ist auch eher eine kleine Mannschaft, sind mittlerweile wieder auf Platz 14 geklettert, haben in den letzten sieben Spielen immerhin drei Siege und zwei Remis gefeiert, nachdem man im Oktober noch ja, eine Niederlagenserie erleiden musste. Also zumindest ist das ein kleiner Gegner, der in ganz guter Form kommt und den ASPO möglicherweise auch ärgern könnte, die sich vor allem halt gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich bisher schwer getan haben.
Die haben sich schwer getan gegen die kleineren Teams. Chris, wo siehst du die Stärken der Roma in dieser Saison?
Ja, der Marius hat es angesprochen, die kleinen Teams sind das Problem. Gleichzeitig tut man sich überraschend gut gegen die großen Teams. Also da, das war bisher ziemlich überzeugend, was die Roma da geleistet hat. Jetzt muss man eben diese kleine Hürde, beziehungsweise dieses kleine Problem, kleinere Teams wirklich zu deklassieren, will ich jetzt mal sagen, auch in den Griff bekommen. Und deswegen denke ich, dass das zwar ein Stolperspiel sein kann jetzt gegen Cagliari, aber auf der anderen Seite ist die Situation so wichtig jetzt für die Roma jetzt zu punkten. In der Tabelle ist Roma jetzt 5 Punkte hinter dem ersten, hat noch ein Spiel in der Hand. Also wenn man jetzt die 3 Punkte mitnimmt, dann wird es nochmal ganz eng mit dem Topspiel am Wochenende drauf. Also Roma muss hier punkten, Roma steht unter Zugzwang und vielleicht ist das dieses entscheidende Quäntchen, was der Mannschaft die Motivation gibt, auch mal einen kleinen Gegner an die Wand zu spielen.
Aber dieser kleine Gegner, der weiß sich ja durchaus zu wehren, Manuel. Die Jungs und von Cagliari, die haben ja erstmal gegen Bologna vor 14 Tagen 1-1 gespielt. Die stehen ja schon in der Tabelle vor ihnen. Und sie haben vor allen Dingen auch 2-2 gegen Sampdoria gespielt. Und Sampdoria ist ja eine Mannschaft, die in diesem Jahr doch sehr ambitioniert in Richtung europäische Plätze schaut. Also die wissen, wie man größeren Teams in die Suppe spucken kann.
Absolut. Wir haben vor allem auch einen sehr interessanten Stürmer mit Pavoletti, der ist von Neapel ausgeliehen. Ist so ein Typ Stoßstürmer, der die Bälle halten kann, der zuletzt auch gegen Sampdoria getroffen hat. Ich denke schon, dass Cagliari auch eine Chance hat, bei der Roma zumindest dafür zu sorgen, dass es für die Roma kein angenehmer Abend wird am Samstag. Aber ich denke, wie eben schon angesprochen, die Roma ist Favorit, die Roma wird sich durchsetzen. Gerade weil halt eben eine Woche später das Topspiel gegen Juventus ansteht. Da will man voll da sein, da will man vorher das Spiel gewonnen haben. Rom, klar, 0-0 gegen Chievo, hat aber dadurch keinen Boden verloren, weil eben die anderen Top-Teams auch gepatzt haben. Entsprechend hat sich die Situation nicht verändert und ich denke, dass die Roma stark genug und gefestigt genug ist mit ihrer Offensive, um El Shaarawy, um Perotti, um Dzeko das Heimspiel gegen Cagliari auch zu gewinnen.
Mhm. Marius, den Stürmer von Cagliari hatte Manuel eben schon angesprochen, aber Marius, wenn man auf die Statistik und die Ausbeute von Cagliari schaut, 16 Tore selbst geschossen, das ist jetzt nicht allzu viel, zumal ja die Roma auch eine richtig gute Abwehr hat. 10 Tore erst kassiert, das ist ja zusammen mit Napoli und Inter absolute Ligaspitze.
Ja, und zudem haben sie ja erneut mit Edin Dzeko einen der besseren Stürmer in der Serie A. Er hat momentan nicht so unbedingt die Torquote wie aus dem letzten Jahr, wo er mit fast 30 Toren Torschützenkönig wurde. Diesem Jahr steht er bisher nur bei 8 Saisontreffern. Wenn man den schwachen Angriff der Gäste betrachtet, ist es natürlich dann auch fraglich, wie sie dann am Wochenende die Roma gefährden wollen. Es spricht eigentlich auch nicht viel dafür, dass sie wirklich Punkte mitnehmen, bis auf die Tatsache, dass sich die Roma in den vergangenen Wochen eben gerade gegen die kleineren Mannschaften schwer getan hat. Aber sonst müsste das auf dem Papier eigentlich eine relativ eindeutige Sache werden, die, sage ich mal, die Top 4, die sich gerade so ein bisschen in der Serie A entwickeln, die setzen sich da auch schon langsam tabellarisch ein bisschen ab. Lazio kann da vielleicht noch ein bisschen Schritt halten, aber Sampdoria ist zum Beispiel auf einem Europa-League-Platz schon 8 Punkte weg von der Roma, die momentan die letzte Mannschaft aus der Vierer-Spitzengruppe sind. Also generell wird es keine große Überraschung im Olympiastadion geben.
Blicken wir schon mal eine Woche voraus, Marius, auf das Spiel gegen Juventus eben. Jetzt hat Juventus ja gegen die Großen sich immer gut behauptet jetzt in den letzten Wochen, hat Napoli geschlagen auswärts, hat zu Hause gegen Inter 0-0 gespielt, hätte sogar gewinnen können mit ein bisschen mehr Glück. Wie siehst du sie denn, ihre Chancen gegen die Roma?
Ja, also mit Juve muss man immer rechnen, aber wir haben das schon mehrmals auch in den letzten Wochen angesprochen, dass es dieses Jahr nicht so ein dominantes Juve wie in den letzten Jahren ist. Juve ist in den letzten Jahren immer davon marschiert, relativ früh. Letztes Jahr schon nicht mehr ganz so souverän, also Napoli konnte noch lange das Rennen um die Meisterschaft spannend gestalten. Und in diesem Jahr scheint zumindest die Konkurrenz, vielleicht ist Juve nicht dermaßen schlechter geworden, aber die Konkurrenz scheint zumindest noch viel besser geworden zu sein. Und die Lücke ist insgesamt kleiner geworden und der Meisterschaftskampf in der Serie A erinnert mich so ein bisschen so an die glorreichen frühen Nullerjahre, als es wirklich so 5-6 Spitzenmannschaften in Italien gab, zu denen man auch von dem momentanen Kreis mit Ausnahme von Neapel auch Inter, Juve und Roma zählen kann. Auch Lazio, das waren damals Mannschaften, die regelmäßig um die Meisterschaft gekämpft haben. Und generell ist das sicher auch ein positiver Aspekt für die Serie A überhaupt.
Dass da endlich mal wieder ein bisschen mehr Wettbewerb drin ist und diese großen Mannschaften dann alle auch zusammen mit dabei sind und um den Titel spielen. Chris, wie geht's aus am Wochenende?
Ich denke, die Roma wird sich durchsetzen. Also ich denke, die Roma wird auf jeden Fall die Chance nutzen und ganz oben dran festbleiben zu können. Und ich sag mal 2-0.
Also Roma Vierter in der Heimtabelle mit 6 Siegen und 2 Niederlagen bisher. Manuel, was glaubst du? 7. Sieg?
Ich denke, es wird sogar noch höher. Ich würde 3 oder vielleicht sogar 4-0 tippen.
Marius, kannst du da noch rübergehen oder glaubst du, bisschen moderater wird es ausgehen?
Ja, wer bietet mehr?
nein.
Du bist jetzt wie Italien, also müssen wir mal ein bisschen tiefer starten.
Nee, ich glaube jetzt nicht, dass es ein 3-4-0 wird, aus den aufgezählten Gründen. Aber ich denke nicht, dass der AS Rom sich nehmen lassen wird, vor dem Topspiel in eine gute Position zu bringen, dass man quasi punktgleich mit Juventus ist. Deswegen glaube ich, dass es ein relativ schmuckloses 2-0 werden wird.
Also das würde auf jeden Fall der Roma natürlich eindeutig helfen, um dann oben dran zu bleiben. Wir schauen aus der Serie A gleich in die Ligue 1 nach Frankreich zum Duell zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille. Zweiter zu Hause empfängt den Vierten in der Tabelle. Sonntag 21 Uhr geht's los und unsere Frage an dieses Spiel werden wir gleich stellen. Nach einer kurzen Pause hier bei 90 Plus und Airmatchday auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
90 Plus on Air Matchday mit dem Blick auf die Ligue 1, auf das Duell Olympique Lyon gegen Olympique Marseille, Tabellenzweiter gegen Tabellenvierter und die Frage an unseren Experten von 90 Plus, an Manuel Behlert. Manuel, welcher Mannschaft gelingt denn im Kampf um Platz 2 ein wichtiger Sieg? Der Mannschaft, die momentan die Position inne hat oder der Mannschaft, die gerne vorbei möchte, punktgleich ist mit dem aktuellen Zweiten, nur wegen der Tordifferenz hinten liegt?
Ja, die Tabelle hast du gerade angesprochen. Ist sehr interessant. Hinter Paris spielen Lyon, Monaco und Marseille, die alle 3 punktgleich sind. So ein bisschen um Platz 2. Lyon und gegen Marseille so ein bisschen auch ein sehr traditionelles Duell. Lyon hat bis jetzt 42 Tore geschossen, Marseille 35. Lyon wirkt im Moment insgesamt ein bisschen ausgewogener. Aber auch Marseille hat einen sehr guten Kader. Ich denke, dass ein Duell auf Augenhöhe wird, ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel. Beide haben jetzt die Spiele im Coupe de la Ligue hinter sich. Marseille hat in Rennes gespielt, 2-2 nach regulärer Spielzeit, dann ging es in die Verlängerung und dann hat Marseille im Elfmeterschießen verloren. Das heißt, die haben 120 Minuten im Knochen, haben auch nicht so viele Spieler geschont wie Lyon. Lyon hat in Montpellier gespielt. Gestern hat 4-1 verloren. Muss man aber dazu sagen, dass Montpellier mit einer wirklich guten Truppe aufgelaufen ist und bei Lyon Jugendspieler auf dem Platz standen und Spieler aus der zweiten Mannschaft, von denen ich mein Lebtag noch nichts gehört habe. Also es ist so, dass Lyon sich schon ein bisschen auf das Ligaspiel am Wochenende ausgerichtet hat, dass vor allem der Coupe de la Ligue im Gegensatz zum Coupe de France auch nicht so wichtig ist. Das kann man mit dem Pokal in England vergleichen, der jedes Jahr anders heißt. Dementsprechend denke ich schon, dass Lyon vielleicht so einen ganz kleinen Vorteil hat, zudem sie auch noch zu Hause spielen und Marseille da unter Druck setzen wollen. Das letzte Ligaspiel war auch so ein bisschen schwächer. Das war ein 2-1 bei Amiens, das erst ganz zum Schluss zustande kam. Auf jeden Fall wollen beide in die Champions League und ich denke, das kann ein sehr, sehr flottes Spiel werden am Sonntagabend.
Marius, das ist ja auch ein interessantes Duell der beiden Trainer, Genesio oder auch Rudi Garcia, den wir ja auch von der Roma noch kennen. Also wir haben ja eben über die Roma gesprochen im Vortake, aber jetzt Rudi Garcia ja schon seit geraumer Zeit bei Olympique Marseille und hat da ja auch einiges bewegt.
Ja, es hat ja schon ein paar Jahre gedauert, dass quasi mal wieder ein Trainer schafft, Ordnung in den eigentlich größten französischen Club von der Historie reinzubringen. Ist zumindest bis auf den Skandal um Patrice Evra, der ja da aus der Mannschaft geflogen ist, weil er ein Fan getreten hat, spielen sie eigentlich eine gute Saison, haben mal wieder ein bisschen Ruhe auch, haben viele junge Spieler, ein gutes neues Gesicht. Der Florian Thauvin, der bei Newcastle eigentlich als gescheitert galt, spielt da eine überragende Saison mit 8 Toren und 8 Vorlagen. Auch Lucas Ocampos, der eigentlich seit Jahren als großes Talent gehandelt wurde, bei Monaco nicht unbedingt sein Glück gefunden hatte, spielt auch mit 6 Saisontreffern groß auf. Und Morgan Sanson im Mittelfeld, der letzten Winter angeblich kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund stand, wechselte dann aber zu Marseille, spielt dort eine gute Rolle. Also generell hat Garcia da einen ganz guten Job gemacht und eine junge, vielversprechende Mannschaft zusammengestellt.
Also er weiß einfach auch, wie man mit solchen Mannschaften umgeht. Chris, aus deiner Sicht im Trainerduell, wen würdest du da vorne sehen?
Oh, ist ganz schwer zu sagen. Ich nehme bei solchen Fragen immer gerne den Mann, der mehr Beständigkeit reingebracht hat, der jetzt länger dabei ist. Und wie Marius es gesagt hat, der Rudi Garcia hat da jetzt viel mehr schon seinen Stempel aufsetzen können in Marseille. Und rein vom Trainerduell her, auf diese Situation bezogen, tendiere ich eher zu Garcia, muss ich sagen.
Manu, wen siehst du vorne? Hast du eine Präferenz bei den beiden Trainern?
Nein, ich finde die beide wirklich gut. Garcia legt sehr viel Wert auf Balance, hat sich jetzt mit Rami, mit Luis Gustavo auch sehr zweikampfstarke Defensivspieler hinzugeholt. Genesio musste im Sommer nach einem großen Aderlass mit den Abgaben von unter anderem Mamana, Lacazette, Tolisso, Gonalons wieder mal in Lyon neuen Stil etablieren, neue Spieler heraufvorbringen, hat dann sich aus der Jugend einen jungen 19-jährigen zentralen Mittelfeldspieler namens Aouar hochgeholt, der jetzt in den letzten Wochen die Spiele für Lyon teilweise mitentschieden hat, hat in der Offensive mit Fekir, Depay, Mariano und mit Traoré, der gerade verletzt ist, eine herausragende Offensive zusammengestellt, lässt einen wirklich attraktiven Fußball spielen. Also das ist schon für Spektakel kann Lyon schon sorgen, wenn sie mal ins Rollen kommen. Also ich finde, beide Trainer machen wirklich einen guten Job. Es kommt bei beiden Mannschaften wahrscheinlich auch darauf an, wie viel Spieler sie jetzt halten können. Also bei Thauvin gibt es natürlich schon wieder Gerüchte. Auch die Lyon-Spieler, die jungen, werden natürlich schon beobachtet. Und das ist halt so das Problem, wenn du in Frankreich hinter Paris eine richtig gute Saison spielst. Was hat Monaco erlebt? Das erleben die beiden wahrscheinlich auch in Zukunft weiterhin. Aber ich denke, dass beide Trainer wirklich auf einem guten Weg sind mit ihren Mannschaften und dass wir wahrscheinlich mindestens einen, aber vielleicht sogar beide in der nächsten Saison der Champions League sehen werden.
Marius, wen sehen wir denn an diesem Wochenende auf dem Platz des Best of the Rest?
Also wer sich durchsetzt, also ich würde momentan eher tendieren, dass sich Lyon durchsetzt. Ich denke, der Heimvorteil wird er den Ausschlag geben. Dementsprechend wird man auch offensiv auflaufen, seine Stärken nutzen. 42 Saisontore sind zu einem Mitte Dezember schon eine herausragende Ausbeute. Ich denke, gerade Mariado, der mich schon 12-mal getroffen hat in der Liga, könnte einen Unterschied machen. Da wird sich Real generell ärgern. Man sagt ja immer, Real ärgert sich, dass Alvaro Morata abgegeben wurde. Aber der Abgang von Mariano, den finde ich nicht minder schwer. Mhm. Also ich denke, dass momentan ein bisschen die Tendenz zu Lyon besteht.
Chris, wenn man auf die Tabelle guckt, auf die Heimtabelle, Lyon nur auf Platz 8 in der Auswärtstabelle, aber Marseille auf Platz 2. Klingt irgendwie nach den Südfranzosen.
Ja, irgendwie schon. Also der angesprochene Heimvorteil, dem kann man da natürlich schon einmal hinterfragen. Allerdings muss man dazu sagen, dass in einem Heimspiel natürlich gegen ein Top-Team die Kulisse nochmal ein paar Prozent drauf gibt. Deswegen tendiere ich da jetzt auch eher einen Tick zur Heimmannschaft. Sehe es aber wie so oft in solchen 6-Punkte-Spielen, ganz oft gibt es dann Unentschieden. Also ich muss sagen, ich tendiere da eher zu einem Unentschieden in der Partie, kann mir ein torreiches Unentschieden vorstellen. Gab es dieses Jahr schon öfter in Lyon, da gab es schon zweimal ein 3-3, soweit ich weiß. Also ich kann mir so ein schönes torreiches Unentschieden, so ein 2-2, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das würde auf jeden Fall deutlich in den Schnitt passen, denn wenn man den Kollegen von whoscored.com glauben darf, in 20 der letzten 24 Spiele mit Lyon nach Beteiligung fielen mehr als 2,5 Spiele im Schnitt, Tore im Schnitt. Manuel, wie viele fallen denn am Wochenende?
Ich kann mir auch ein 1-1, 2-2 vorstellen. Um die Frage zu beantworten, also ich denke auch, dass ein Unentschieden durchaus möglich ist und ich halte es sogar für wahrscheinlich. Deswegen würde ich sagen, dass wahrscheinlich im Kampf um Platz 2 am ehesten Monaco ein wichtiger Sieg gelingt. Die beiden nehmen sich hier gegenseitig die Punkte weg und Monaco gewinnt und steht dann auf Platz 2.
Also der lachende Dritte dann im Endeffekt erfolgreich Monaco. Die spielen am Freitag schon gegen Saint-Étienne. Mal gucken, wer dann am Ende wirklich jubelt über Platz 2 in der Ligue 1. Und wir schauen gleich aus der Ligue 1 noch in die La Liga, in die Primera Division nach Spanien. Denn auch da gibt es interessante Spiele. So zum Beispiel das Duell, über das wir gleich sprechen werden. Barcelona gegen La Coruña hier bei 90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die fünfte und letzte Frage an das europäische Fußballwochenende stellen wir hier bei 90 Plus und Air Matchday auf meinsportradio.de. Jetzt an die Primera Division, an La Liga, an Barcelona gegen La Coruña. Dieses Duell wird uns am Wochenende am Sonntag ab 20.45 Uhr in seinen Bann ziehen. Barcelona auf Platz 1 empfängt den 17. der Tabelle, La Coruña, Deportivo La Coruña, eine Mannschaft, die schon lange oder früher jedenfalls mal ganz weit oben im spanischen Fußball war, Marius, mittlerweile aber ziemlich abgerutscht ist. Trotzdem die Frage, kann Barcelona vor dem Clásico den Druck auf Real mit einem deutlichen Sieg erhöhen? Nach der Tabellenkonstellation her ja, aber wie siehst du es?
Ja, La Coruña, das ist schon eine Weile her, da waren sie sogar ein paar Mal in der Champions League mit Chalminha oder Diego Tristan, um da ein paar Spieler zu nennen, aber momentan nur auf Platz 17. Man spielt nicht wirklich eine herausragende Saison. Deswegen ist es eigentlich relativ einfach zu beantworten, ob La Coruña Barcelona am Sonntag gefährden kann. Nämlich nein, Barcelona hat eine herausragende Gelegenheit, noch viel mehr Druck auf Real zu machen. Generell hat man bereits schon 8 Punkte Vorsprung auf Real. Davor liegen sogar noch, vor Real liegen sogar noch Valencia und Atletico. Und Real ist momentan nicht im Einsatz. Also Real ist bekanntlich bei der Club-WM. Dementsprechend ist die Partie von den Königlichen am Wochenende verschoben worden. Heißt, die Königlichen haben keinen Einsatz in der Liga mehr bis zum Clásico. Sollte Barcelona die Pflichtaufgabe gegen La Coruña erledigen, hätte man dann schon 11 Punkte Vorsprung. Natürlich auch ein Spiel mehr bestritten. Aber es würde im Umkehrschluss heißen, wenn dann Real das Clásico verlieren sollte, auch wenn man dann ein Spiel weniger auf Barcelona hat, absolviert hat, dann würde man schon in dem Fall 14 Punkte hinter den Katalanen liegen, was ein ziemliches Pfund wäre. Also ich glaube sowieso, dass der Meisterkampf in La Liga weitestgehend entschieden ist, aber da könnte man wohl dann schon von endgültiger Vorentscheidung sprechen.
Vor dem Hintergrund, Chris, am Wochenende Schonung angesagt für die Stars bei Barca?
Kann natürlich sein. Auf der anderen Seite, selbst wenn Barcelona da jetzt schont, sollte es von der Qualität natürlich deutlich lang, sich gegen La Coruña durchzusetzen. Barcelona hat da natürlich genügend Spieler zur Verfügung, die die für die Topstars in der ersten Elf 1:1 einspringen können. Vielleicht nicht ganz 1:1, aber immerhin, wie gesagt, noch deutlich besser, als was La Coruña hier aufstellen kann. Und Barcelona spielt zu Hause, also ich habe da ehrlich gesagt keinen Zweifel daran. Zu Hause gegen Barcelona, genau. Deswegen habe ich da keinerlei Zweifel, dass Barca sich hier deutlich durchsetzen kann.
Manuel, Barcelona hatte jetzt im letzten Spieltag ja 2:0 bei Villarreal gewonnen. Vorher aber zweimal nur unentschieden gespielt gegen Celta Vigo und gegen Valencia. Erst ein 2:2 oder vorher dann ein 1:1 gegen Valencia. Diese kleine Schwächephase, wie hoch sollte man die hängen bei Barcelona?
Ich finde gar nicht so hoch, weil einerseits habe ich das Gefühl, dass Barca noch nicht am Limit spielt. Da geht auf jeden Fall in der Rückrunde noch was. Ich denke außerdem, da waren ja in den beiden Spielen teilweise absurde Schiedsrichterentscheidungen dabei, die Barca da noch um das ein oder andere Tor gebracht haben. Dementsprechend würde ich sagen, das war einfach eine kleine Delle, was die Resultate angeht. Die Spiele waren vorher gut und nicht überragend. Das Spiel danach war gut und nicht überragend. Und ich denke, Barca wird, wie die anderen beiden schon gesagt haben, gegen La Coruña wahrscheinlich ebenfalls souverän gewinnen, aber sie jetzt auch nicht aus dem Stadion schießen, weil einfach der Klassiker im Hinterkopf ist. Das ist so das Spiel, wo man Real Madrid dann endgültig aus dem Titelkampf befördern kann. Ich denke, das dürfte das Ziel sein, um gerade in der Rückrunde nochmal die Chance zu haben, immer wieder den ein oder anderen Spieler herauszurotieren, wenn Champions League-Partien anstehen. Im Achtelfinale geht es gegen Chelsea. Das ist auch nicht leicht. Dementsprechend ja, Barca wird das Spiel gewinnen und wird mit der kleinen Resultatdelle jetzt nicht viel zu tun haben.
Marius, wie hoch gewinnt Barca?
Ja, ich glaube, das wird so ein typischer Kantersieg im Camp Nou, wie man es in den letzten Jahren oft gesehen hat. Mit wenn Messi und Suarez auflaufen, denke ich, werden sich beide auch in die als Torschützen in den Spielbericht eintragen. Also ich denke, dass es ein 4 oder 5-0 durchaus werden könnte.
Geht's noch höher, Chris?
Heute erwartest du aber viele Tore.
Natürlich. Ich will was sehen am Wochenende.
Nein, ich würde das auch in die Kategorie 4-5-0 legen. Also wollen wir mal Deportivo jetzt nicht das Wochenende versauen.
Kein Kanonenfutter. Sie haben ja auch 27 Tore erst kassiert. Das ist ja nicht unbedingt, obwohl sie nur 17. sind, der Höchstwert in Spanien. Das geht ja noch deutlich höher. Manuel, wie viel kommen am Wochenende hinzu?
Ja, ich habe es ja eben schon gesagt. Ich denke, dass es nicht so viele werden. Ich denke, Barca wird nach dem 2-0, vielleicht nach dem 3-0 das Tempo rausnehmen. Also ich würde eher auf 2-3-0 tippen.
Alles klar, wir werden es überprüfen und gleich noch unsere gewagten Prognosen ans Wochenende hier formulieren. Und da gibt's eine Prognose für die La Liga, eine für die Serie A und auch eine für die Premier League hier gleich bei 90plus on Air Matchday auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Jetzt ist wieder Zeit, um Bold Predictions aufzustellen. Gewagte Prognosen hier bei 90plus on Air Matchday. Und die erste Prognose an das Wochenende, die formuliert der Marius Merck. Marius.
Ja, also meine Prognose besteht daraus, dass die ein bisschen die Hipster-Mannschaft, wenn man sie so nennen kann, dieser Saison, der FC Valencia, der eine absolut herausragende Runde spielt, noch 5 Punkte hinter Barca liegt. Der Kader besteht größtenteils aus vielen jungen Spielern und vielen Leihspielern. Die werden in Eibar Punkte lassen. Valencia hat jetzt so zum ersten Mal, finde ich, so eine kleine Form, da sind nicht so überzeugend in den letzten Wochen aufgetreten. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es bei Eibar, die meisten ihrer Punkte, 17 Punkte haben sie insgesamt geholt, daheim geholt hat, die auch zu Saisonbeginn ein bisschen Probleme vom Tor hatten in den letzten Spielen, aber sich deutlich torgefährlicher präsentiert haben. Dementsprechend glaube ich, dass Valencia Punkte in Eibar lassen wird. Ob es wirklich eine Niederlage wird, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber nicht, dass Valencia 3 Punkte holen wird.
Valencia zum ersten Mal in dieser Saison vor 2 Wochen gepatzt. Da haben sie gegen Getafe verloren. Eibar dagegen von ihren 18 Punkten 11 Punkte aus den letzten 4 Spielen geholt. Da waren 3 Siege unter und am Wochenende ein 0-0 gegen Getafe. Also wenn man da den direkten Vergleich macht, könnte es ja vielleicht sogar was werden. Zumindest spricht das Momentum für Eibar gegen Valencia. Was meinen die anderen Ideen zu diesem Spiel? Chris?
Also ich würde mich jetzt, um jetzt ganz kurz dazwischen zu grätschen, ich würde jetzt sagen, dass Eibar zwar eine gute Form hat, aber da muss ich Marius widersprechen. Also ich würde mich da mal weit aus dem Fenster lehnen, also ganz weit, und sagen, Valencia gewinnt das auch sehr deutlich.
Manuel?
Chris?
Ja, ich habe mich eben da eingemischt.
Ja, genau. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich kann mir gut vorstellen, dass Valencia jetzt so ein bisschen gerade die Luft ausgeht, weil jetzt diese überragende Form einen Tick nachgelassen hat. Also ich sag auch, das gibt einen Unentschieden, 1-1.
Und Marius, du darfst jetzt nochmal einen ganz genauen Tipp formulieren.
Ja, also ich tendiere auch eher zu einem Unentschieden. Da Chris schon 1-1 hat, nehme ich 0-0.
Okay, dann gucken wir in die Serie A und auf die Prognose von Manuel. Manuel, und die betrifft Napoli.
Genau, ich denke nämlich, dass der SSC Neapel beim FC Turin zum dritten Mal in Folge Punkte liegen lässt. Ich habe Neapel jetzt sowohl gegen Juve als auch gegen Florenz gesehen. Es ist schon auffällig, dass Neapel das in der Saison über nicht so wirklich viel rotiert hat und auch nicht so viel rotieren konnte, weil einfach die Optionen mitunter fehlten und teilweise auch verletzt waren. Dass denen ein bisschen die Luft ausgeht, haben zweimal kein Tor geschossen, waren jetzt zweimal nicht so dynamisch, nicht so beweglich wie in den Spielen zuvor. Ich denke, Neapel braucht im Moment eine Pause. Und ja, der FC Turin, was noch hinzukommt, ist, dass sie einfach auch zuletzt wirklich gut drauf sind. Die haben im Pokal gegen Carpi gewonnen, dann gegen unangenehmes Atalanta 1-1 gespielt, haben jetzt am Montag bei Lazio gewonnen. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Lazio ist ja auch in der Spitzengruppe vertreten. Dementsprechend werden sie zu Hause, 18 Uhr am Samstagabend, Anstoß, ja, auch wieder relativ defensiv beginnen, den Gegner Spiel machen lassen und dann einzelne Nadelstiche setzen. Also haben auch eine wirklich gute Truppe, muss man sagen. Im Mittelfeld ein Baselli auf den Flügeln, Falke, Belotti im Sturm, der gerade im Sommer ja einige Interessenten hatte. Torino hat sich jetzt mittlerweile auf Platz 9 verbessert, hat 23 Punkte. Das ist wirklich nicht schlecht. Also ich würde schon sagen, dass sie zu Hause gegen Neapel in der Lage sind, ohne Niederlage davon zu kommen.
Und wie würde sich das in einem Tipp anhören bei dir?
Da Neapel in letzter Zeit wirklich so offensiv schwach ist und Torino sich gegen Neapel wahrscheinlich auch erstmal auf die Defensive beschränken wird, würde ich in Richtung 0-0, 1-1 gehen. Turin hat auch beispielsweise gegen Inter Anfang November ein 1-1 geholt. Eigentlich nur bis jetzt wirklich in einem Spiel wirklich richtig untergegangen. Das war im Stadtderby gegen Juve, als man aber auch schon einen frühen Platzverweis erleiden musste. Also ich würde auf 0-0 oder 1-1 tippen.
Marius, Torino nur 12. in der Heimtabelle, Napoli 1. in der Auswärtstabelle. Was glaubst du?
Ja, aber also ich denke, der FC Turin gehört schon seit so, ich würde sagen, 3 bis 4 Jahren zu den wirklich unangenehmeren italienischen Mannschaften, haben ja auch in dem Zeitraum mal geschafft, sich für Europa zu qualifizieren, produzieren gute Mittelstürmer mit Immobile, der und unter anderem auch jetzt Belotti. Also ich denke, sie könnten durchaus in der Lage sein, Neapel zu ärgern. Vor allem auch, weil sie gerade in den letzten Wochen ein paar Sprünge gemacht haben. Mit 23 Punkten ist man nicht mehr so weit hinter Sampdoria, die auf dem 6. Platz liegen, auch wenn das sich tabellarisch vielleicht noch ein bisschen weiter anfühlt. Also ich kann die Prognose von Manu durchaus ein wenig unterstützen.
Alles klar. Chris, gehst du da voll gegen oder gehst du mit?
Nee, ich gehe da schon ein Stück weit mit, muss ich sagen. Ich habe die Spieler auch gesehen von Napoli zuletzt. Sie wirkten wirklich müde, sie wirkten wirklich etwas ausgelaugt, sowohl physisch als auch psychisch. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es gerade auswärts gegen einen unangenehmen Gegner vielleicht wieder nicht langen sollte. Allerdings wäre das schon arg enttäuschend, weil Napoli deutet jetzt schon in der Vorbereitung einen herausragenden Fußball an unter Maurizio Sarri. Und ich habe eigentlich sehr viel von Napoli erwartet. Sie sind ja auch 2., 1 Punkt hinter Inter, haben erst einmal verloren. Also das hört sich jetzt alles sehr negativ an, was wir über Napoli sagen. Und gerade deshalb denke ich, dass Napoli die paar Zweifler, die es an der Mannschaft gibt, erstummen lassen wird nach dem Wochenende. Das ist stark. Napoli wird das Spiel gewinnen, 2-0.
Klagen.
Ich denke, da muss man auch nochmal beachten, es bleibt abzuwarten, wie Neapel die Erlebnisse in der Champions League verkraftet. Ich finde, da war man mit großen Erwartungen angetreten, hat sich vor allem auch gegen City mehr als konkurrenzfähig gezeigt eigentlich. Und im Endeffekt ist es nichts geworden. Also ob das der Mannschaft, ja, es gibt schon mal, finde ich, einen kleinen Knick in der Saison, weil die Gruppe durchaus machbar war. Und muss man auch schauen, wie das die Mannschaft in den nächsten Wochen verarbeiten wird.
Und jetzt stimmt, müssen sie eben in der Europa League gegen Leipzig antreten. Kommen wir zu unserer dritten Prognose, gehen wir dafür in die Premier League und schauen auf Arsenal, die ja seit 3 Spielen nicht mehr gewonnen haben. Die haben zunächst diese krachende Niederlage gegen City kassiert, 1-3 verloren, 1-1 gegen Southampton gespielt und gegen West Ham auch nur 0-0 gespielt. Chris, und das verleitet dich zu welcher Prognose?
Ja, ich versuche jetzt zwar die Fanbrille abzulegen, aber ich habe im Gefühl, dass Arsenal jetzt gegen Newcastle den Frust aus den letzten 3 Spielen rauslässt und Newcastle wirklich mit mindestens 2 Toren Abstand deklassiert. Du hast es angesprochen, Arsenal zuletzt nur mit 2 Punkten aus den letzten 3 Spielen. Davor allerdings in einer herausragenden Form. 3 Spiele, 9-0 Tore, soweit ich es in Erinnerung habe. Also gerade die Offensive wirkte da überragend. Dann kam dieses unglückliche Spiel gegen Manchester United, wo man wirklich ein unglaubliches Chancenplus hatte, aber sehr ineffektiv agierte und natürlich die altbewährten Probleme in der Defensive hatte. Und dann folgte eben dieses 1-1 gegen Southampton, wo man sich wieder früh dieses Grab geschaufelt hat durch eine defensive Unachtsamkeit. Und diese offensive Ineffektivität, die sich gegen United bereits andeutete, die zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten 3 Saisonspiele. An sich ist da ein guter Offensivfluss zu erkennen, aber ausgerechnet Alexis Sanchez scheint diese eigentlich sehr flüssigen Offensivabläufe wirklich zu bremsen, wirkt momentan sehr endständig, versucht Sachen zu erzwingen, weil es bei ihm einfach gerade nicht läuft. Deswegen fehlt ein bisschen diese letzte Direktheit. Aber ich glaube, jetzt kommt natürlich der perfekte Gegner, um wieder die Wende einzuleiten. Newcastle ist momentan in einer desolaten Verfassung, unkonzentriert, unorganisiert, nur ein Punkt aus den letzten 8 Spielen. Also gerade weil das Spiel in London ist und Arsenal ist in dieser Saison sehr heimstark, nur eine Niederlage eben gegen United, sonst 7 Siege. Ich glaube, das wird so ein ordentliches 4-5-0 für die Gunners.
Und sie haben ja vor allen Dingen auch wettbewerbsübergreifend ihre letzten 9 Spiele gegen Newcastle alle gewonnen. Marius, vor diesem Hintergrund fällt schwer, da Chris zu widersprechen.
Ja, vor allem wenn man sich Newcastle zurzeit anschaut, die sind eigentlich ein bisschen vergleichbar mit Stuttgart. Und okay, ist auch, das ist eigentlich weit hergeholt, aber sie sind zumindest gut in die Saison gestartet. Aber ja, der Negativlauf zieht sich jetzt zum Beispiel schon viel länger als bei den Schwaben, nur ein Punkt aus den letzten 8 Spielen. Ich habe sie bei das Auswärtsspiel von ihnen bei United gesehen und Newcastle, das war vor 3 Wochen, da haben sie 4-1 verloren und unglaublich viele Torchancen zugelassen, hätten das Spiel wirklich gerne 7 oder 8-1 verlieren können. Arsenal hat sich, wie Chris schon gesagt hat, wirklich in letzter Zeit viele Chancen rausgespielt. Gerade gegen United ist man letzten Endes eher an David De Gea gescheitert als an der Abwehr selbst. Deswegen finde ich die Prognose, dass Arsenal Newcastle am Wochenende aus dem Stadion schießen wird, gar nicht mal so gewagt. Ich kann das durchaus unterschreiben. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein deutlicher Sieg wird mit 3-4 Toren Abstand.
Also wir werden diese gewagten Prognosen natürlich am Wochenende allesamt überprüfen, werden auch die Antworten unserer 5 Fragen natürlich dann auch nochmal kritisch beleuchten, nochmal in uns gehen. Aber ich denke, bei vielen werden wir sicherlich richtig liegen. Ihr könnt uns ja gerne euer Feedback schreiben, facebook.com/meinsportradio oder twitter@meinsportradio oder an die Kollegen von 90plus entsprechendes richten. Und dann werden wir euer Feedback sicherlich auch gerne mal in einer unserer Sendung dann aufnehmen und diskutieren. Für heute war es das vom Matchday von 90plus on air hier auf meinsportradio.de. Ich sag danke an die Kollegen von 90plus. Vielen Dank, Jungs.
Danke auch.
Gerne.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.